Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, der die letzten Tage im wunderschönen Baden-Baden im Schwarzwald verbracht hat. Unter anderem auch beim traditionellen Barbecue von Eltur im Garten ihrer Villa an der Lichtenthaler Allee. Diese eigentlich unprätentiöse Veranstaltung hat sich übrigens in den letzten Jahren immer mehr zu einer Art G8-Gipfel der Reiseindustrie entwickelt. Topmanager der Reisebranche unter sich, großzügig Spenden für United Charity von Dagmar Kögel, der Frau von Eltur-Gründer Karl-Heinz Kögel und offen, diskutierend über Probleme und Prognosen bei Schwertfisch und Filet von den Grills des Medici, quasi der Eltur-Hauskantine. Es war der Tag des schockierenden Abschusses der Malaysian Air durch, so verdichtet es sich immer mehr, russische Macho-Terroristen, ob nun dies oder jenseits der ukrainischen Ostgrenze. Dieses Verbrechen, auch wenn es bei uns medial angesichts von nur 4 toten Deutschen an Bord lange nicht so emotional aufbereitet wurde wie bei unseren holländischen Nachbarn, erschüttert auch die Reisebranche ins Mark, wie man an diesem Abend merken konnte. Zwar werden die Urlaubsmacher schon seit langem durch exogene Krisen herausgefordert, die sie überwiegend durch gutes Management bewältigen. Man hat sich auch mit manchmal fragwürdigen Reisehinweisen eines überfordert scheinenden Auswärtigen Amtes arrangiert und selbst politische Bankrotterklärungen wie die Nichtorganisation einer Aschewolke irgendwie gemeistert. Aber hier geht es nun an die Substanz. Ein Jet voller unschuldiger Menschen, viele davon Urlauber, auf dem Weg nach Asien wird verheerend zerstört, weil irgendwelche Terroristen mit dem IQ eines Toastbrots es können und gerade Lust darauf haben. Das ist das ultimative Drama der völligen Ohnmacht. Es gibt Menschen, die sind beim Reisen vorsichtig geworden, für meine Begriffe übervorsichtig und manchmal auch grundlos panisch. Sie meiden Regionen und Nationalitäten nur wegen eines Bauchgefühls. Sie lassen sich von im Kern unsinnigen und auf Show ausgelegten Kontrollen in Flughäfen drangsalieren, weil es ja so sein muss für unsere Sicherheit. Sie sind nicht abenteuersuchend und wegen des rundum sorglos Versprechens der Branche auch eher nicht reiseerfahren im klassischen Sinn. Und dann haben sie gerade ihr Menü gegessen an Bord und werden in der nächsten Sekunde in einen tödlichen Absturz geschickt, nur weil sie zufällig auf dem Weg nach Kuala Lumpur einigen Arschlöchern mit ihrem Raketenpanzer ins Fadenkreuz gerieten. Dass etliche Menschen in diesen Tagen mit einem subjektiv sehr unguten Gefühl in ihre Ferienflieger steigen, wer will es ihnen verdenken? Dazu noch die objektiv harmlosen, aber spektakulär erschienenen Raketensplitter auf dem Deck der AIDA vor Israel. Und das ausgerechnet in den Tagen und Wochen, die für die Industrie angesichts der bisherigen Buchungslage bis Ende der Weltmeisterschaft höchste Priorität haben. Die Auswirkungen möchte sich noch niemand ausmalen. Wir starten heute auch mit einem Airline-Thema. Doch da geht es eher um eine Fluggesellschaft, die in den letzten Jahren grundsätzlich kaum Gefühl von Fröhlichkeit bei den Passagieren erzeugte. Im Gegenteil, man musste schon leicht masochistisch veranlagt sein, um einen Ryanair-Flug ohne Magengroll zu überstehen. Zugegeben, der günstige Preis wirkte oft heilend, wenn die Null-Service-Mentalität nicht allzu überstrapaziert wurde. Aber das soll jetzt ja alles ganz anders werden. Ryanair, Sie haben schon sicher gelesen, will einen absoluten Imagewechsel. Freundlich, flexibel, geeignet auch für Familien- und Business-Traveler. Das ist eine Nummer zu groß für eine Werbeagentur. Mit Marketing-Schminke allein lässt sich so etwas nicht erreichen. Da muss sich eine Airline neu erfinden und neues Führungspersonal akquirieren. Mit zweien konnte ich in Berlin jetzt sprechen, Col Moscher und Markus Leopold. Sie sind künftig die Gesichter für den deutschen Markt. Seien Sie gespannt auf das Interview. Wenn man den in der Urlaubswelt häufigen Begriff Marco Polo in Zusammenhang mit Studienreise erwähnt, dann bleibt man im Hause Studiosus. Marco Polo ist eher die Softcore-Variante der Wissensvermittlung auf Reisen. Mehr Raum für Entspannung und Erlebnisse. Marco Polo tut damit seit Jahren das, was die vielen neuen Player im Markt Studienrundreise gerade noch leisten können. Also musste man wieder einen Unterschied erarbeiten. Es ist die Kleingruppe. Eine bestechende Idee, denn so sind auf einmal auch kleine, individuelle Hotels möglich für die Übernachtungen, die Normalgruppen nämlich sonst gar nicht aufnehmen könnten. Näheres dazu gleich von Produktmanager Holger Baldus. Die Nachrichten aus der Karibik sind beunruhigend. Das durch Mücken übertragene Chikungunya-Virus ist auf dem Vormarsch. Und heute telefonierte ich mit einem Freund in Miami. Auch dort sind schon Fälle aktenkundig. Gegen die Krankheit ist derzeit kein Kraut gewachsen, wohl aber für die Vorbeugung. Jetzt ist nämlich auch hierzulande ein Mittel erhältlich, das rein auf Kräuter- und Gewürzbasis einen natürlichen Insektenschutz bietet, der ungleich höher sein soll als die bekannt-berüchtigte DEET-Keule Autan. Die Substanzen haben die Markennamen Natural Fresh und Incognito. Dahinter verbergen sich ein Raumduft und ein Spray, die die Nutzer angeblich unter einer Art Tarnkappe schlüpfen lassen für stechende Insekten aller Art. Was man davon halten kann, darüber unterhalte ich mich jetzt mit dem Importeur Helmut Selker. Und noch etwas Nützliches für die Reise beschließt unsere heutigen Interviews. Wer hasst es nicht, das zeitraubende Schreiben von Ansichtskarten im Urlaub? Wie für alles gibt es jetzt auch hierfür eine smarte iPhone-App. Sie verwandelt Bilder der Kamera in perfekte Hochglanz-Postkarten mit eigenhändiger Unterschrift und Poststempel, die schon am nächsten Tag beim Empfänger in Deutschland im Briefkasten landen. Perfekt, oder? Darüber unterhalte ich mich mit dem Entwickler Daniel Giersch, der sich mit Kollegen Blipkart einfallen ließ. Viele Themen also in unserer letzten Reiseradiosendung vor der Sommerpause. Schön, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen, reinzuhören bei Was mit Reisen, Ausgabe 172. Unter generellen Marketing-Gesichtspunkten hat der rustikale Michael O'Leary, der Boss von Ryanair, der ja angeblich gerne Sex mit der Queen haben würde, vieles richtig gemacht. Keine Werbemillion war nötig, aber seine Airline war häufiger Thema in den Medien und Diskussionen als alle etablierten Mitbewerber zusammen. Nur ein Schönheitsfehler hatte das alles. Die permanenten Provokationen und das Austesten, wie weit die Schmerzgrenze für die, so schien es, verachteten Kunden ausgedehnt werden könnte, erbrachte wenig Sympathiepunkte. Wer bislang Ryanair flog, durfte nur wenig Erwartungen haben, außer hoffentlich anzukommen und das möglichst günstig. Jetzt soll alles anders werden. Sympathisch, familienorientiert, businessfreundlich und sogar mit Service. Geht das? Kann ein so ramponiertes Image auf den guten Kopf gestellt werden? Darüber spreche ich jetzt mit den beiden Deutschland-Statthaltern für Ryanair, Col Moscher und Markus Leopold.
Ready for takeoff. Unser Top-Thema heute.
So, ich sitze in einem typischen Ort, wo man sich mit Ryanair-Managern trifft, nämlich im Adlon in Berlin. Klar, Ryanair ändert sich ja auch gerade von der sympathischen Billig-Airline zu einer vollwertigen Airline mit einem besonderen Fokus auf die liebenswerten Gruppen, Familien und Geschäftsreisende. Und ich sitze hier mit Colm O'Shea, das ist der neue Sales and Marketing Manager für Ryanair, für den, ich sag mal, deutschsprachigen Markt, und seinem Kollegen Markus Leopold. Und Colm spricht Deutsch, das heißt, wir können das Interview auch in Deutsch führen. Sie sind Ire, genau wie Ihr Chef Michael O'Leary. Als der Sie gefragt hat, möchten Sie nicht jetzt hier die neue Ryanair repräsentieren in Deutschland, ist das dann bei Ihnen auch so gewesen, wie das bei Ihren ja anscheinend so üblich ist, dass die sagten zu ihm, es ist mir eine Ehre, fast so gut wie Sex mit der Queen?
Ja, ich muss sagen, ich kann nicht so etwas antworten, ja. Ich weiß nicht, wie es funktioniert mit der Queen. Sagt man die Queen? Die Königin, ja. Es ist eine sehr interessante Zeit, um ins Reine einzustellen. Und natürlich haben wir große Pläne für Deutschland. Sie werden in den kommenden Monaten viele Veränderungen sehen. Bei Digital, bei aller diese Kundenservice, und ich freue mich viel darauf, ja.
Sie kommen ja aus der Computerbranche, Sie waren gerade bei Dell beschäftigt, einem sehr großen, weltweit tätigen Unternehmen, auch mit sehr guter Reputation. Was hat Sie denn bewogen, zu Ryanair zu gehen, zu einem Unternehmen, was bisher zwar immer die Top-Position einnahm, aber meistens auf Listen, wo es um Negativpunkte ging?
Ja, ich persönlich hatte für viele Jahre im IT-Bereich gearbeitet. Ich suchte letztlich eine neue Herausforderung. Und dieses neue Beruf bei Ryanair, das wechselnde Ryanair, Ryanair gibt mir die Möglichkeit, um viel, was ich in meinen anderen Berufen zu nutzen. Ich komme mit einer frischen, sag mal hier, Wind in Ryanair. Und ja, natürlich ist es eine große Herausforderung für mich, die Namen von Ryanair zu verbessern in Deutschland. Die deutschen Markt zu vergrößern. Und die Mentalität von den deutschen Leuten gegen Ryanair zu verbessern.
Okay, viel Glück dabei. Markus, bisher erschien einem ja der Michael O'Leary immer so ein bisschen wie der, ich sag mal, der Ebenezer Scrooge aus der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Und auf einmal erscheint er uns ein bisschen wie Willy Wonka aus Charlie und die Schokoladenfabrik. Ein bisschen schrullig, aber liebenswert. Ist das jetzt auch nur eine Show, dieses neue Image?
Ja, die Vergleiche kamen von Ihnen, das habe ich nicht gesagt, aber nein, also das kam von ihm selbst. Wir wollen uns ändern. Michael O'Leary ist auch netter geworden, würde ich mal sagen. Wir haben ja auch ein neues Bild von ihm, wo er jetzt einen richtig kuscheligen Hund kuschelt und eben ganz, ganz nett da aussieht, und genauso wollen wir auch sein. Wir sind jetzt die kuschelige, nette Ryanair, und so soll es weitergehen.
Aber bisher war das eigentlich ganz gut. Man konnte so nach dem Motto leben, ist der Ruf erst einmal ruiniert, dann lebt sich gänzlich ungeniert. Das heißt, diese Negativschlagzeilen waren ja die beste Werbung, die man bekommen konnte. Sie waren in allen Zeitungen immer vertreten für null.
Das ist korrekt bis zu einem bestimmten Punkt. Ja. Also wir sind bis auf 80 Millionen Passagiere gewachsen im letzten Jahr, und wir erwarten nächstes Jahr 84,5 Millionen Passagiere. Und wenn man hier weiter wachsen möchte, dann muss man auch mehr Kunden ansprechen. Und das sind eben dann Kunden, die eben, ich will nicht sagen ein besseres Service, aber die einfach besser behandelt werden möchten. Ja. Und die wollen wir auch erreichen. Und daher die Änderung. Wir haben ja 180 neue Flugzeuge bestellt. Die kommen bis 2019, und die wollen wir auch voll ausgelastet sehen.
Das ist natürlich der wichtigste Punkt, jetzt auch neue Kunden zu gewinnen. Ich glaube, wir haben es auch eben schon angesprochen, zwei Fokus-Groups sind auf jeden Fall die Familien und die Geschäftsreisenden. Wo, glauben Sie, wird es leichter sein?
Leichter, das ist schwierig zu sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir haben viele interessante Business-Strecken jetzt. Natürlich spreche ich von den Business-Travelers. Also das wird eine sehr interessante Zeit sein. Wir haben auch viele neue Strecken aus Köln vom Herbst und auch interessante Strecken aus Berlin, nach London, Mailand und so weiter. Ja, wir müssen Dinge in eine andere Sache für die beide Familienziel und Businessziel machen natürlich.
Aber ich frage natürlich ganz bewusst, ob das Produkt schon reif ist, rein eher reif ist für Familien, für Geschäftsleute. Denn da geht es ja nicht nur um Buchungsmöglichkeiten, um Preise. Da geht es auch um diese Soft Skills, um das Gefühl, auch willkommen zu sein. Und die rein eher Mitarbeiter hatten bisher ja nicht unbedingt den Ruf, die charmantesten der Branche zu sein.
Das habe ich gehört, und wir haben aber das Konfliktpotenzial eigentlich sehr reduziert, indem wir erlauben, dass ein zweites Handgepäckstück mitgenommen werden kann, ein kleines Handgepäckstück. Aber ja, das war schon eine große Änderung, wenn zum Beispiel eine Dame mit einer hübschen Burberry-Tasche daherkommt und die eben sehr teuer ist und die dann noch in das andere Handgepäckstück reinstopfen muss. Das war nicht sehr einfach für diese Dame, und das ist jetzt weg. Also sie kann ihre Burberry-Tasche auch in der anderen Hand tragen und in der einen Hand dann das normale Handgepäckstück. Also das ist kein Problem mehr. Und ja, unsere Flugbegleiter sind eben sehr, sehr glücklich über diese Änderung. Es macht ihren Job viel einfacher, und dadurch können sie auch netter zu den Passagieren sein.
Denn das ist ja die wichtige Frage. Warum sollte jetzt ein Geschäftsreisender, der nun wirklich viel mehr auch bezahlt als jetzt der klassische Ferientourist oder viel mehr bezahlen könnte, warum soll er jetzt auf Ryanair umsteigen, wenn es vielleicht auch Alternativen wie Lufthansa und Co. gibt?
Ja, manchmal passt einfach genau die Strecke. Ja, also wenn jetzt jemand von Frankfurt fliegen möchte, okay, wir fliegen nicht ab Frankfurt, dann würde ich wahrscheinlich empfehlen, ab Frankfurt zu fliegen. Aber wenn jemand vielleicht in Koblenz lebt, ja, und vielleicht das Geschäft dort ist, dann ist es einfach, ab Frankfurt anzufliegen. Genauso ist es mit anderen Städten auch. Also wir decken schon einige gute Regionen auch ab. Mit unserem Streckennetz in Deutschland. Und ja, noch dazu, es gibt sicher auch einige Unternehmen, die sehr auf den Preis doch Wert legen. Ja, und da sind wir die billigsten, das ist so.
Nun war es ja so, dass Michael O'Leary Deutschland quasi mit Liebesentzug gedroht hat nach der Einführung der Luftverkehrssteuer, weil dadurch die Preise eben nach oben gehen mussten. Jetzt heißt es, Deutschland ist für uns ein ganz wichtiger, wichtiger Markt, ein Fokusmarkt, auf den wir uns jetzt sehr konzentrieren werden. Warum?
Vielleicht kommt es mit das neue Luft, das in Ryanair kommt. Wir haben einen neuen Head of Marketing, Chef. Er interessiert sich sehr viel für Deutschland auch. Ich komme natürlich darin, andere Leute kommen darin. Wir haben diese neue digitale Erfahrung. Und vielleicht in der letzten Seite haben Ryan nicht sehr viel gekümmert um den deutschen Markt. Oder vielleicht wussten wir nicht genau, wie man am besten damit gehen muss. Aber ich hoffe, hoffentlich, die Deutschen werden sehen, dass das Ryan verändert. Und wir haben neue Ideen und Pläne für Deutschland.
Gut, wir haben ja eines schon gehört, es gibt eine App demnächst, dass man endlich auch digital an seinem Smartphone den gesamten Prozess von Buchung bis zur Bordkarte eben erledigen kann. Das, was andere Airlines schon anbieten, da kommt Ryanair jetzt auch. Aber für Geschäftsreisende ist es natürlich auch wichtig, dass sie von den guten Flughäfen, sage ich mal, abfliegen und nicht irgendwo im platten Land. Aber da ist natürlich für Ryanair relativ wenig Entwicklungspotenzial. Also auf die guten Flughäfen kommen sie kaum rauf.
Ja, ich würde das nicht sagen. Zum Beispiel, man muss sagen, dass Köln-Bonn zum Beispiel ein erster Tier-Flughafen ist. Natürlich haben wir immer die kleinere Flughafen, aber ich würde sagen, dass Ryanair wird sich verändern, dass sie werden diese erste Tier, sagen wir das, die erste Reihe von Flughafen haben und die kleinere Flughafen. Ich sehe es so, ja.
Ja, also wie gesagt, mit Köln-Bonn haben wir ja sozusagen einen Primärflughafen jetzt dabei mit einer Basis ab Ende Oktober und wir haben auch wirklich gute Businessstrecken ab Köln-Bonn dann im Angebot. Also wir fliegen nach Madrid Hauptflughafen, fliegen nach London Stansted, nach Rom, nach Riga, also da ist auch einiges dabei. Ja.
Es ist natürlich ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Man kann nicht die alte Ryanair einfach abschalten. Ab heute ist es die neue Ryanair. Nun haben Sie eine neue Firmenzentrale in Dublin, die ein bisschen aussieht wie die, sagen wir, die Villa Kunterbunt von Pippi Langstrumpf. Wie viel Zeit geben Sie sich denn für den Transformationsprozess, dass Sie jetzt wirklich die sympathische Ryanair sind, die nun jeder... Ja, also auch nach außen, vor allen Dingen zu den Kunden.
Ja, klar. Wir reisen ja gerne jetzt durch Deutschland und stellen auch die neue Ryanair vor, weil viele Journalisten glauben uns nicht, dass wir uns wirklich ändern, aber es ist so, wir verändern uns, daher auch dieses nette Ambiente heute und so wird es weitergehen.
Und haben Sie jetzt schon beide die wahnsinnig tolle Rutsche benutzen dürfen, die von der Business-Etage bis runter in die Kantine geht?
Nein, leider habe ich Angst davor, weil ich bin ganz neu in der Firma, also ich möchte mich nicht schon krank machen.
Ist es bei Ihnen?
Natürlich, ja. Ich mache das hin und wieder so am Freitag vor dem Wochenende. Da muss ich schnell gehen, ja. Da bin ich schon.
Gab es schon Unfälle?
Nein, gab es noch keine Unfälle. Also mein Kollege, Herr Colmoucher, braucht eigentlich keine Angst haben. Das ist alles sicher.
Na, dann nur fliegen ist schöner. Die Rutsche kommt dann als Test vorweg. Ja. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wer sich bisher dem betreuten Reisen anvertraute, also dem Gruppenerlebnis kreuz und quer durchs Land, der hatte in der Regel bei jedem neuen abendlichen Hotelcheck-in dasselbe Déjà-vu-Erlebnis. Ein etwas unpersönliches Kettenhotel mit mehr oder weniger effektiver Abfertigung, bis alle Zimmer, Schlüssel und Koffer endlich zusammenfanden für die Schlafphase. Und nach einer Woche hatte man schon vergessen, wie die letzten Hotelnächte waren, selbst bei höherwertigen Studienreisen. Gruppenkompatibilität und Hotelerlebnis schienen sich auszuschließen. Das möchte nun Marco Polo, die etwas legerere Erlebnisreiseschwester von Studiosus, ändern. Kleingruppenreisen scheinen sich zum Megatrend zu entwickeln. Gruppen bis maximal 12 Teilnehmer, die auch mal in ungewöhnlichen landestypischen Herbergen übernachten können. Über dieses interessante Konzept unterhalte ich mich jetzt mit Projektleiter Holger Baldus.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Lieber Holger Baldus, wenn man sich so vorstellt, eine Studiosus-Gruppe, die sitzen alle ganz gerne im Bus oder stehen andächtig hinterm Reiseleiter und lauschen seinen weisen Worten. Bei Marco Polo hat man das Gefühl, die sind ein bisschen grundaktiver, die wollen was tun. Ist das ein richtiges Gefühl oder liegt da völlig falsch?
Das kommt ganz auf die Katalogwelt an, in der wir uns bewegen. Also der Marco Polo Gast, der in der Gruppe unterwegs ist, der ist im Regelfall so 40 bis 60 Jahre alt. Das heißt, der
junge Hüpfer im Vergleich zu den anderen.
So wie wir zwei zum Beispiel, ganz genau. Nein, also er ist halt irgendwo so zwischen 40 bis 60. Er ist im Berufsleben und er ist durchaus aktiv, auch in seiner Freizeit. Also er macht auch durchaus mal eine Wanderung am Wochenende. Er ist aber kein extremer Sportler. Also davon gehe ich nicht aus. Das ist nicht das, was wir beobachten bei unseren Gästen. Ja, gut, aber gut, der hat vielleicht das Wohlstandsbäuchlein schon, aber ich habe da irgendwo in den großen Katalogen gefunden, Aktivreisen sollen der Trend sein. Was verstehe ich denn unter der Aktivreise? Wie viel bisschen aktiv ist man denn dann?
Also Aktivreise ist definitiv ein Trend. Alles, was in Richtung Outdoor geht, sei es was Reise angeht, was auch zum Beispiel Bekleidung angeht, alles, was da im Outdoor-Markt unterwegs ist, ist, glaube ich, sehr trendbewusst. Und das sehen wir bei unseren Gästen. Und die wollen wandern gehen, wo es sich anbietet. Also die wollen jetzt nicht im Bus sitzen den ganzen Tag. Also das ist der absolute Horror für unsere Gäste. Die wollen aber auch nicht den ganzen Tag nur in der Stadt irgendwo verbringen und Besichtigungen machen, sondern wenn sie irgendwo eine schöne Natur sehen, dann wollen sie aussteigen und es auch nutzen und sehen. Und das kann man natürlich zu Fuß machen, da kann man wandern, dass man dann halt mal eine 2-3-stündige Wanderung macht oder dass man heutzutage auch irgendwo sich Fahrräder mietet und mit dem Fahrrad unterwegs ist. Viele Länder haben da mittlerweile die Infrastruktur für. Es gibt in vielen Ländern der Welt gescheite Mountainbikes, mit denen man unterwegs sein kann, Crossbikes. Also die Fortbewegungsmittel sind viel zuverlässiger, viel besser, als sie noch vor wenigen Jahren waren, weil einfach auch vor Ort lokale Anbieter diesen Trend verspürt haben und es auch bei Einheimischen je nach Land ganz schön hip ist. Also ich kenne es selbst aus Thailand und aus Indien, dass dort Menschen heute aufs Fahrrad sich schwingen auf moderne, richtig gute Bikes, die man ähnlich auch hier in München oder Berlin oder Frankfurt sehen würde.
Und E-Bikes werden dann wieder eher Studiosus.
E-Bikes bieten wir bei Marco Polo zumindest noch nicht an. Das sehe ich im Moment auch nicht, einfach aufgrund der Zielgruppe. E-Bikes sind natürlich ein Thema, man sieht es überall. Wobei ich das jetzt nicht unbedingt so altersspezifisch weltweit sehe.
Ich habe da irgendwo gesehen, man kann auch paddeln und, das fand ich besonders amüsant und sympathisch, man kann auf dem Kamel reiten, einem Aktivreiseprogramm.
Genau, paddeln geht natürlich auch, also da alles so in Richtung Kanu kommt sehr, sehr gut an, ist dann natürlich zeitlich begrenzt. Also wir machen jetzt keine mehrtägigen Kanutouren irgendwo, aber dass wir irgendwo mal auf einem Gewässer paddeln gehen, vielleicht kommen auch noch Robben oder andere Meerestiere vorbei, das ist natürlich ein tolles, auch gerade emotionales Erlebnis. Und auch Kamelritte bieten wir an, aber die grundsätzlich nicht im Reisepreis enthalten, weil es doch viele Gäste gibt, die da so ein bisschen zurückhaltend sind und denen das Tier vielleicht dann doch ein bisschen zu eigensinnig oder zu hoch ist. Also das können die Gäste gerne vor Ort entscheiden und dann dort mitreiten. Ja.
Hauptsache, das Bild auf dem Kamel kann gemacht werden. Bisher war das noch eine relativ kleine Nische. Ich glaube, 3 Reisen wurden angeboten mit diesem Aktivschwerpunkt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das der Trend jetzt. Es geht richtig nach oben. Ich glaube, 11 Reisen kann das sein. 11 Reisen werden jetzt angeboten.
Genau, also wir sind in diesem Jahr mit 3 Reisen, mit 3 Zielen gestartet und haben da gleich von der Veröffentlichung an eine enorme Nachfrage gesehen, worauf wir mit Zusatzterminen im laufenden Jahr reagiert haben. Und wir hatten das Projekt schon etwas länger in der Pipeline und hatten somit auch genügend zusätzliche Ziele schon in petto, die wir jetzt dann fürs kommende Jahr auflegen. Und in der Tat, das sind 11 verschiedene Reiseländer.
Faszinierend in dem Zusammenhang, auch bei Marco Polo, Iran als Trendziel. Nun kann ich mir den Iran wirklich gut vorstellen als Studienreiseziel. Das ist ja wirklich also ein Füllhorn an wahnsinns auch historischer Begegnungen, die man da haben kann. Aber ist das Land schon so frei, dass man auch da mit einem verschwitzten Leibchen und auch Frauen mit verschwitzten Leibchen durch die Gegend radeln dürfen?
Also so ein bisschen muss man natürlich im Iran schon die Kleidervorschriften beherzigen. Aber man sieht natürlich vor Ort als Reisender und gerade als Reisende, was gerade angesagt ist. Also mal die europäischen Besucher gucken sehr wohl links und rechts, wie sind denn hier die einheimischen Frauen gekleidet. Es gibt sehr konservative Orte, wie Qom zum Beispiel, ein Pilgerort. Da geht man also wirklich richtig sehr, sehr züchtig durch die Gegend. Das Kopftuch also sehr weit vorne. Und dann gibt es andere Orte, wie zum Beispiel die Stadt Shiraz, die fast ein mediterranes Flair hat, oder auch Isfahan oder gerade Teheran, wo die jüngeren iranischen Frauen also aus unserer Sicht extrem freizügig sind. Also es gibt nicht wenige Gäste von uns, die in den Iran kommen und als allererstes mal in ein Kleidergeschäft gehen, weil sie sehen, so, sie haben sich ja vollkommen viel zu konservativ eingekleidet für das Land. Es geht ja ganz anders ab. Und Herr Netanyahu meinte ja letztens irgendwann, die armen Iraner, die hätten ja keine Jeans. Da ist er dann auf Facebook ausgelacht worden. Dann haben nämlich die ganzen iranischen Frauen ihre engsten Jeans gepostet. Also das Land ist
vor Ort total begeisternd. Und gerade dieses Kleidungsthema und das Thema Mann und Frau und konservativ und nicht konservativ, das ist sowas von spannend. Und das kann man natürlich auch gerade bei einer Aktivreise sehen. Wenn wir irgendwo in den Bergen selbstverständlich sind, in einem einheimischen Dorf, da muss man schon sehr genau gucken, wiederum links und rechts, und man hat ja einen einheimischen Reiseleiter dabei, wie man sich gibt, wie man sich kleidet. Aber da sind Gäste, die in Iran fahren, total offen. Also die interessiert es ja auch, und die sind entsprechend zurückhaltend. Und dass man da nicht hauteng gekleidet durch einen Nationalpark geht, auch wenn da nur ein wildes Tier vielleicht vorbeikommt. Aber das macht man ganz einfach nicht. Aber ansonsten gucken unsere Gäste exakt und sind dann überrascht, wie freizügig eigentlich das Land in weiten Teilen mittlerweile ist.
Gut, Alternative habe ich, wenn ich nun trotzdem meinen Wohlstandsbauch behalten will, nicht aktiv sein will bei der Zuführung von viel Weisheit auf einer Studienreise, gibt es eben auch Land und Strand. Das heißt, ich kann ein bisschen was für meinen Kopf tun und danach für die Bräune.
Ja, ganz genau so ist das so ungefähr. Also es ist halt, Land und Strand ist unser Produkt für Menschen, die wiederum ja berufstätig sind in ihren Ferien, in ihrem Urlaub, so die Highlights in einer Region kurz und knackig erleben möchten, aber dann auf jeden Fall auch noch irgendwo ein paar Tage entspannen wollen. 2 Wochen sind die Reisen im Regelfall lang. Ich sag mal 10 Tage ungefähr, 9 bis 10 Tage ist man unterwegs auf einer Rundreise mit den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln auch manchmal. Also wenn wir jetzt zum Beispiel im Oman unterwegs sind, dann sind wir auch mal im Jeep mehrere Tage unterwegs. Also immer das, was passend ist für das entsprechende Land. Alle, ich sag mal, Gewürzzutaten, die zu so einem Land dazugehören, die sind dabei. Also man verpasst nichts oder man hat nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Aber zum Schluss ist man schon nochmal 4 Tage, 5 Tage in einem sehr ordentlichen, anspruchsvollen Badehotel und kommt somit erholt nach Hause und ist wieder fit für die Arbeitsstelle.
Immer von den Berufstätigen, was ja wahrscheinlich immer eher ein Synonym ist, also nicht Rentner vom Alter her, aber kann mich immer bei solchen Reisen auch vorstellen, dass ein Kind, sagen wir jetzt kein Kleinkind, aber so ein Kind, sagen wir zwischen 8 und 14, dass das bei so einer Reise mitmachen könnte, ohne nur zu nörgeln?
Absolut. Also dahingehend offene Eltern und offene Kinder sind da absolut herzlich willkommen und sind da auch genau richtig an dieser Stelle. Es sind nicht die mega anspruchsvollen oder anstrengenden Reisen. Man ist nicht den ganzen Tag unterwegs. Es sind schon entspannte Tagesprogramme. Viele Reisen sind auch noch in einer Distanz. Das ist noch nicht so die Langstrecke ist, dass man nicht 12 Stunden mit einem Kind im Flieger sitzt. Da wissen wir alle, dass das sehr anstrengend werden kann, außer das Bordunterhaltungsprogramm ist fantastisch. Aber das ist schon ein Thema für Familien, das sehen wir auch zunehmend in den letzten Jahren. Es sind auch viele Gebiete, die zum Beispiel impfungsmäßig sehr gemäßigt sind, also wo man gerade mal die hier üblichen Impfungen haben muss, aber Malaria ist nicht anwendbar, Gelbfieber und so weiter. Also es ist ja immer ein Thema, was mute ich dann noch meinem Kind zu? Und das ist ja schon oftmals ein Filter, der da gesetzt wird. Und somit bieten sich die Ziele, die wir dort anbieten, doch sehr für Familien auch an.
Für mich einer der interessantesten Trends eben der Trend zur Kleingruppe. Also eben zu sagen, ich möchte nicht als einer von 20, 25 um den Reiseleiter rumstehen, sondern vielleicht als einer von 10 oder 12, auch wenn das vielleicht ein bisschen mehr kostet, aber wird anscheinend von vielen so empfunden, dass man auch in einer, sag mal, exklusiven Reiseart doch lieber ein bisschen alleiner sein möchte.
Ja, wobei exklusiv ist eigentlich, ist es wirklich die Gruppengröße, die exklusiv ist. Ansonsten sind das richtig bodenständige Reisen, die wir da anbieten und die auch eine sehr, sehr gute Nachfrage aufzeigen. Also das sieht man ganz klar, dass wir da einen Trend haben. Wir sind oftmals von Gästen angesprochen worden, die gesagt haben, Mensch, 22 Leute, 20 Leute, 25 Leute, das ist uns einfach zu viel. Geht es denn nicht noch ein bisschen, auch mal ein bisschen kleiner? Wir würden dann auch ein paar Euro mehr dafür bezahlen. Das war die eine Seite, dass es von den Gästen kam, von unseren Stammkunden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen Trend in der Welt generell, was Unterkünfte angeht, dass es immer kleinteiliger wird. Wir haben heute alle möglichen Buchungsportale, wo irgendwelche Gästehäuser drauf sind, kleine Lodges, Boutique-Hotels und sowas. Das hat es ja alles früher noch nicht gegeben und vor Zeiten des Internets war das überhaupt nicht buchbar. Da hätte man hier in Deutschland ja gar keinen Zugriff drauf gehabt. Und die Zeiten haben sich grundlegend verändert und wir müssen da auch ein bisschen auf das Reiseverhalten unserer eigenen Gäste Rücksicht nehmen und uns da auch anpassen und entsprechende Sachen anbieten. Und die Gäste haben natürlich oder Interessenten haben in den letzten Jahren die Vorzüge kleinerer Unterkünfte kennengelernt, haben gemerkt, hey, ich komme da auch mal in Kontakt mit den Einheimischen, mit meinem Gastgeber, mit dem Inhaber von der Unterkunft und sowas. Und wir haben uns natürlich irgendwann gefragt, wie können wir das denn irgendwie auch bei einer Gruppenreise umsetzen? Das geht natürlich nicht bei 25 Menschen, die ich in der Gruppe habe, aber mit 12 Gästen maximal zum Beispiel, wie bei Marco Polo Reisen, ist es locker drin. Dann hat man halt mal ein Gästehaus für sich alleine, umso enger und direkter ist der Kontakt zum Gastgeber.
Nun, das ist ja generell ein Trend, die kleineren Lodges und die kleineren Boutique-Hotels, aber die sind ja oft sehr exklusiv. Das würde ja wieder bedeuten, dass es sehr teuer ist. Oder habt ihr kleinere Hotels gefunden, die eben trotzdem noch preislich, für die meisten Menschen finanzierbar sind?
Ja, also die haben wir natürlich gefunden. Das ist die große Rechercheaufgabe. Wenn wir jetzt an südliche Afrika denken, wissen wir alle, dass es da wunderbare Lodges gibt, die total edel sind und sehr, sehr teuer sind. Aber es gibt auch eigentlich in solchen Ländern immer, ich sag mal, Mittelklasse-Lodges, Mittelklasse-Häuser, die man bezahlen kann. Was man klar sagen muss, ist, dass solche Unterkünfte immer im Regelfall teurer sind als ein vergleichbares Hotel, weil die Kosten ganz anders zustande kommen. Und ein Kettenhotel produziert halt ganz anders als das privat geführte 20-Zimmer-Hotel. Das muss man einfach im Hinterkopf haben, dass man da ein bisschen mehr dafür bezahlt für diese Individualität.
Was ich interessant fand, dass dieser ganze Trend zur Kleingruppe in einer Zielgruppe überhaupt nicht funktioniert, nämlich bei den jungen Reisenden, bei den, wie heißt es so schön, Youngline. Da kann die Gruppe angeblich nicht groß genug sein.
Gut, wir haben natürlich bei Youngline Travel schon eine maximale Gruppengröße, die liegt bei genau 25 Teilnehmern. Aber wir sprechen hier insbesondere Singles und Alleinreisende an. Also wir haben einen Alleinreisendenanteil von ungefähr 80%. Und diese Gäste möchten mit anderen Menschen unterwegs sein und die möchten andere Menschen kennenlernen. Und da ist es dann natürlich schon so, dass wenn die Gruppe ein bisschen größer ist, die Chance, dass ich da total nette Menschen, die genau zu mir passen, finde, dass diese Chance ungleich größer ist.
Dann habe ich letztens ein Interview geführt mit Adamare Single Reisen. Auch ein Produkt, wo junge Menschen, die sich kennenlernen wollen, gern unterwegs sind, die bewusst Single sind, aber nun doch irgendwie sich verkuppeln lassen. Wie ist es bei euch?
Das ist durchaus gegeben. Das ist natürlich ein wichtiger Beweggrund heutzutage. Also man denkt allein nur an diese ganzen Single-Portale, die sehr erfolgreich unterwegs sind. Und natürlich möchten auch Singles und möchten Singles auch in Urlaub fahren und das bestimmt nicht immer alleine. Und bei uns gibt es halt den Rahmen des Alters, dass wir sagen, wir sehen unsere Gäste bei dem Katalog, bei diesem Produkt zwischen 20 und 35, so als Eckpfeiler, sage ich mal. Und es ist ein Single-Produkt, kann man ganz klar sagen. Und es gibt eine enorm hohe Empfehlerquote. Und in Zeiten von Facebook können die Interessenten natürlich locker mal gucken, wer hat denn da was gepostet, wie sehen denn die anderen aus? Also früher war das ja alles anonym. Man hatte ja, wenn man noch nicht da mitgefahren war, gar keine Ahnung, wie denn die Leute so drauf sind. Und heute sieht man Bilder. Jeder postet sich natürlich da so positiv wie nur irgendwie möglich. Es gibt die Möglichkeiten, untereinander Kontakt zu knüpfen, schon vor der Reise, also dass man schon mal mitbekommt, wie ticken die Leute so, und dann weiß man so, aha, hey, das ist ja was für mich, vielleicht bleibe ich da nicht alleine. Natürlich, klar, das kann immer mal der Fall sein.
Also Reisen nicht nur für den Kopf, sondern auch fürs Herz.
Für die Seele auf jeden Fall.
Eine einzige Mücke, die nachts am Ohr summt, kann einen in den Wahnsinn treiben. Dabei wäre ein Stich hierzulande eher nur lästig. Was aber in exotischen Gegenden, da wo man objektiv Angst haben muss über die Auswirkungen? Ohne Moskitonetz, Repellens und andere Hilfsmittel wie Vitamin B12-Tabletten oder qualmende Spiralen können stechende Insekten einem das Urlaubsleben zur Qual machen. Vielleicht gibt es jetzt aber eine natürliche Lösung auf dem Markt der Mückenabwehr. Sie heißt Natural Fresh, eine kleine Plastikdose mit Deckel, die geöffnet anscheinend unerträglich ist für blutsaugende Stecher. Und tagsüber eincremen mit einem Mittel mit dem bezeichnenden Namen Incognito. Alles mit überwältigendem Erfolg getestet an 4000 Amazonasbewohnern. Jetzt auch bei uns erhältlich. Mit dem Importeur Helmut Selker konnte ich in der Schweiz sprechen.
Und dann packe ich meinen Koffer. Nützliches für die Reise.
Ja, lieber Helmut Selker, Sommerzeit ist ja Mückenzeit. Das kann unangenehm und lästig sein, in unseren Breitengraden, aber auch gefährlich, wie gerade zum Beispiel in der Karibik, wo die Quälgeister ja nicht nur juckende Paddeln hinterlassen, sondern unter Umständen sogar den Erreger des Chikungunya-Fiebers. Von anderen Krankheitserregern ja gar nicht zu reden. Und Sie versprechen mir, wenn ich jetzt im Zimmer so ein Natural Fresh Döschen aufmache, offiziell ist es ein Raumerfrischer, oder mich draußen mit dem Incognito-Spray einsprühe, dann machen alle Mücken einen großen Bogen um mich?
Ja, und zwar würden die sie nicht mal finden können. Das ist quasi wie ihr Harry Potter Invisibility Cloak gegen Mücken. Diese Natural Fresh Dose verströmte quasi einen Duft, der für uns zwar angenehm ist, aber für die Mücken unangenehm. Und der Erfinder sagt sogar, dass die Rezeptoren, also sprich die Organe, mit denen diese Mücken uns alle finden, betäubt werden, sodass sie quasi an der Wand sitzen und sagen, ich wollte doch noch irgendwas, aber ich weiß nicht mehr so richtig was.
Na, und Sie erzählen mir, was die Mücke denkt. Das ist ja toll. Nun gibt es ja so viele Insektizide und ich meine mich ja zu erinnern, dass auch mal im Fernsehen ein großer neutraler Test lief mit dem Ergebnis, eigentlich nur die Chemiekeule von Autan verjagt tatsächlich die Mücken. Woher nehmen Sie jetzt eigentlich die Gewissheit, dass der Zitronenduft Ihres Produktes so viel wirksamer ist?
Ja, wenn wir zum Beispiel das Incognito-Spray mal nehmen, da gab es mit Geldern der Melinda Gates Stiftung finanziert eine Studie im Amazonasgebiet an über 4000 Menschen. Und da wurde einwandfrei herausgefunden, dass man 100% Schutz vor Malaria hat. Das heißt, wenn man nachts unter einem imprägnierten Moskitonetz schläft und dann tagsüber mit dem Spray rausgeht, dann kriegt man keinen Stich. Das war eine Studie an über 4000 Leuten. Das heißt nicht, dass es von 8 Milliarden Menschen funktioniert, aber ich finde das schon sehr überzeugend. Und Natural Fresh als solches hat auch was zu bieten. Das gibt es also seit über 15 Jahren auf dem Markt in Asien. Und es hat in der Zeit über 13 Preise gewonnen. Internationale Erfindermessen in London, in Genf, in Beijing. Es wurde bei Olympia eingesetzt, in den Schlafräumen der Athleten zum Beispiel. Also wenn das kein gutes Omen ist, dann weiß ich es auch nicht.
Zumindest Hinweise, dass es nicht ganz unnütz sein kann. Nun scheint es ja naheliegend, dass gerade in Regionen, wo der Leidensdruck besonders hoch ist, von Mücken angegriffen zu werden, mit Hochdruck eben an Schutz gearbeitet wird. Was ist denn in Natural Fresh drin, dass Insekten den Raum meiden, ich aber keine Angst haben muss, wenn ich diesen Geruch die ganze Nacht einatme, dass er mir die Lunge verätzt oder so?
Ja, also der Erfinder hat auf chinesischer Kräuterkunde basierend über 300 Kombinationen von Stoffen ausprobiert, bis er diese gefunden hat, die funktioniert. Und drin ist der übliche verdächtige Zitronella, aber dann auch Kampferpuder und Pinienöl und Knoblauchpuder. Gegen Vampire wirkt es aber, glaube ich, nicht. Jedenfalls ist es auch noch nicht bestätigt.
Gut, das wollen wir mal dahingestellt lassen.
Aber diese vier natürlichen Ingredienzen sind da drin und die Kombination von diesen vieren macht es eigentlich. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, es liegt daran, dass es Zitronella ist. Wenn man Zitronella hat, dann ist alles wunderbar, dann geht alles weg. Das ist eben der Vorteil gegenüber den Zitronella-Kerzen, die ja wirklich nur, ich sag mal, rudimentär wirken. Und hier ist eben die Kombination von 4 Duftstoffen sozusagen, die es dann bringt. Und die sind für den Menschen ungefährlich. Es wurde damals auch an vielen, also über zwei Wochen lang wurde ein Test gemacht mit Vergleichsräumen, wo nichts drin war. Da wurden die Menschen in ihrer Stunde circa 35 Mal gestochen und einen 11 Quadratmeter Raum, wo so eine Dose Natural Fresh drin stand, und da ist eben dann nichts passiert.
Ich habe natürlich vor dem Gespräch diese malaysische Mückenabwehr ausprobiert bei einem Dreh in Mexiko. Ich wurde auch nicht gestochen, muss ich hier ganz klar sagen. Aber das kann jetzt auch daran liegen, dass die Hotels relativ hochwertig waren und das Gelände wurde selbst beräuchert, jeden Tag zweimal. Und ich es auch tunlich vermied, Türen offen zu lassen. Was mir nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist, ist dieser, ich sag mal, Zitronenduft in einer, sagen wir mal, grenzwertigen Intensität. Bei uns wird diese Geruchskomponente ja auch gern so in Reinigungsmitteln eingesetzt, bis hin zum Klostein. Da muss man sich natürlich dran gewöhnen. Ist das so die Kröte, die man schlucken muss?
Ja, es ist sicherlich so, dass Geruch eine sehr persönliche Empfindung ist. Das ist für jeden anders. Aber man kann auch sagen, wenn Sie das in einem Raum aufstellen, dann würde ich wetten, dass Sie, wenn Sie in dem gleichen Raum sind, dass Sie nach einer halben Stunde überhaupt nicht mehr merken, dass es offen ist. Mhm. Es gibt auch Leute, die wohnen neben der Bahn und man sagt, wie soll das denn gehen? Und das ist überhaupt kein Problem. Aber um das auch nochmal zu sagen, der größte Teil meiner Kunden sagt also, das riecht ja gut, das ist überhaupt kein Problem, oder sind überrascht, weil sie eben Chemie erwarten sozusagen. Das ist übrigens das Gleiche bei dem Spray. Da sagen alle, oh, das ist aber okay. Sogar Kinder sagen, in der Schweiz sagt man, das riecht ja fein. Die sind davon also angetan. Und andersherum, wenn man in den Raum reinkommt und diesen Geruch irgendwann mal feststellt sozusagen, dann, wenn Sie 5-mal geschützt worden sind, dann gehen Sie rein und denken, oh, ja, hier passiert ja was, ich bin ja geschützt.
Okay.
Dann ist es genau andersrum. Sie gehen rein und denken, ich rieche gar nichts, das ist aber nicht gut, ich will das riechen.
Sozusagen der Geruch schon als Vorbote der Tarnkappe.
Das ist so, ja, das ist so, genau. So wie andere Gerüche gute Erinnerungen auslösen, wird dieses dann irgendwann für Sie auslösen, dass Sie sich da geschützt fühlen und in aller Ruhe in den Schlaf begeben können.
Ja. Genau. Nun sind die Dosen, die Sie vertreiben, ja nicht ganz billig. So etwa 8 Euro kostet so ein Döschen. Wie lange schützt mich das denn?
Ja, das liegt teilweise an Ihnen. Also wenn Sie zum Beispiel diese Dose öffnen und nie wieder schließen, und auch solche Kunden habe ich, die sagen, das riecht so gut, das will ich einfach gar nicht mehr zumachen. Aber dann hält es 3 Wochen, um die Frage zu beantworten. Und wenn Sie aber sagen, zum Beispiel, ich mache es nach 12 Stunden wieder zu, das kann man jetzt leicht rechnen, dann sind es 6 Wochen. Wenn Sie aber sagen, ich bin nachtaktiv, ich bin, schlafe sowieso nur 5 Stunden, dann müssen Sie es selber ausrechnen. Aber man kann es, ich sag mal, bis zu 8 Wochen oder so. Also mit 2 Sets, würde ich sagen, kann man locker über den Sommer kommen. Das Schöne daran ist eben wieder verschließbar. Sie können es auch im Mai im Urlaub für eine Woche benutzen, zumachen, und im Oktober fahren Sie in die Karibik und machen es dann wieder auf. Das ist auch kein Problem.
Ah, das hat jetzt kein Verfallsdatum, sobald ich es einmal aufgemacht habe, dass ich es auf jeden Fall benutzen muss. Ich kann es auch wieder mal so zwischenlagern.
Sie können es auch zwischenlagern, genau. Ich habe ja das Ganze in Miami kennengelernt und ich habe jetzt noch die Dosen aus Miami, die sind mir so ans Herz gewachsen. Aber ich musste dann eben in der Schweiz irgendwann neue nachkaufen, weil die ihren Duft dann doch irgendwann verloren haben. Und man kann aber zum Beispiel die alten einfach aufmachen und den neuen dazustellen. Das heißt, es kommt ja immer noch ein Duft raus, ist ja nicht auf Null sozusagen. Aber einfach eine neue dazustellen, dann kann man sozusagen auch nochmal verlängern.
Okay, tun wir die Mücken ganz besonders stark ärgern. Nun gibt es ja diverse Systeme, von so Plättchen in elektrischen Geräten bis hin zu dieser merkwürdigen Spirale, die man anzünden muss und unters Bett stellt. Irgendwie gruselt mich das trotzdem bei allem, dass ich da doch den Teufel mit dem Belzebub austreibe, auch wenn Sie sagen, das ist jetzt alles gar nicht so schlimm und ist alles ganz natürlich, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist doch nicht so gesund, Luft einzuatmen, die kontaminiert wird. Wäre es nicht doch sinnvoller, sich einfach an den exponierten Körperstellen einzuschmieren mit was?
Also ich denke, es macht sicherlich Sinn, in Gegenden, in denen man sehr stark von Mücken betroffen ist, zum Beispiel einfach ein Fliegengitter aus dem Baumarkt zu nehmen für 15 Euro und das da dran zu machen und im Winter wieder runterzumachen mit Klettverschluss. Mhm. Es gibt aber immer noch Mücken, die den Weg finden, und eine reicht ja, wenn man schon mal eine Nacht mit einer Mücke im Schlafzimmer verbracht hat, dann weiß man, dass das wenig spaßig ist, und auch die reicht, um einen Adrenalinpegel zu erreichen, der Schlaf für die nächsten Stunden unmöglich macht. Aber ich würde Ihnen zustimmen, dass ich sage, wenn Sie sagen, dass zum Beispiel diese Spiralen oder auch diese Verdampfer ein bisschen ungutes Gefühl hervorrufen, weil das eben Chemie ist. Diese Spiralen sind eigentlich ja auch vor allen Dingen für draußen gedacht zum Beispiel. mit kleinen grünen Spiralen. Eine Spirale, meine ich mal gelesen haben, hat ungefähr einen Gesundheitseffekt wie 1000 Zigaretten. Von daher, das mag übertrieben sein, aber jedenfalls nicht besonders anstrebbar, sage ich mal. Aber Natural Fresh können Sie eigentlich so lange einatmen, wie Sie lustig sind. Das ist eben 100% natürlich. Da ist keine Chemie drin. Da gibt es keine Begrenzung. Deswegen fand ich es eben auch so ansprechend, weil Sie es die ganze Saison benutzen können, wie übrigens auch das Spray. Auch 100% natürlich. Das können Sie auf Ihre Kinder ab einem Monat sprühen gegen alle stechenden Insekten die ganze Saison, also das ganze Jahr durch, wenn Sie wollen. Das gerade auch bei Tigermücken oder auch bei dem Fieber, das Sie eingangs ansprachen, natürlich besonders interessant ist, weil man dann auch tagsüber sich eben einsprühen muss. Und normalerweise ist es ja so, dass man sagt, okay, Mücken kommen in der Dämmerung, aber diese Tigermücken, die eben Denguefieber oder auch Chikungunya-Fieber verbreiten, sind eben auch tagaktiv. Und das ist eben das Problem.
Also dieses Inkognito-Spray ist Ihrer Meinung und Ihrer Erfahrung nach mindestens so wirksam wie Autan. Sie haben es ja eben auch angesprochen. Also das ist für mich das Schlimmste, wenn man nachts einschläft und eine Mücke summt dauernd an dem Ohr vorbei. Das ist ein solches Geräusch, wo man wirklich nur schockstarr im Bett liegt.
Ja, man kann sagen, dieses Inkognito-Spray ist das stärkste Spray, das es gibt. Aber 100% natürlich und biologisch abbaubar.
Nun gibt's
also,
ja, Sie
das
haben
ist
ja
so ein bisschen die Erlinge von nicht so.
Ja, nun haben Sie ja eben selbst angesprochen, es gibt Untersuchungen, wenn man auf Citronella geht, dass diese Untersuchungen zeigen, dass das etwas eingeschränkt wirkt, wie zum Beispiel auch das Schlucken von B12-Vitaminpillen, um die Zusammensetzung des Schweißes zu verändern. Nun gab es diese Untersuchung, die haben Sie eben auch erwähnt, von der Belinda Gates Stiftung, die so ein tolles Resultat hatte. Jetzt haben wir hier ein Produkt, was auch noch 100% natürlich ist, ohne chemische Keule. Warum wird das dann nicht mit der ganzen Kraft der WHO promotet als Hilfe jetzt im Kampf gegen Malaria? Ist das einfach, weil es zu teuer ist?
Ja, ich denke mal, zum Beispiel in Südafrika war das ein Problem des Preises. Da haben sie versucht, es einzuführen. Aber diese Firma war mit diesem Produkt und ihren anderen Produkten, die sie auch in dem Bereich Mückenabwehr haben, so erfolgreich, dass sie vor circa, ja, mittlerweile vielleicht 3 Monaten an die Börse gegangen sind. Und sie haben die sogenannte AAA-Strategy, das heißt, sie gehen jetzt in die Länder, wo es wirklich wehtut, wo also wirklich Hilfe nötig ist, Afrika, Asien und Amerikas. Das heißt, Europa lassen sie quasi erstmal sozusagen links liegen, was ich sehr schade finde. Und deswegen habe ich mich halt für Deutschland und die Schweiz sozusagen eingesetzt und mache das Ganze ja nebenbei, neben meinem normalen Bürojob, weil ich einfach denke, es muss auch hier was passieren. Wenn es natürliche Mittel gibt, die dieses Problem lösen können, dann muss man sie promoten, dann muss man was dafür tun. Und so versuche ich halt am Wochenende und abends da das Ganze ein bisschen auf die Rolle zu bringen.
Aha, der edle Ritter gegen die Mückenplage. Jetzt muss ich zugeben, bevor wir aufgrund Ihrer Presseinformation in Kontakt kamen, da hatte ich noch nie etwas über Ihr anscheinend so wirksames Produkt gehört. Wenn es doch so positive Resultate gibt, warum wird es dann nicht über die Apotheken vertrieben? Der Markt, der würde doch drauf warten.
Das ist genauso, das glaube ich auch. Aber der Erfinder dieses Produktes, also Natural Fresh in Kuala Lumpur, ist eben Erfinder und wohl kein Marketingmann. Nur bin ich das auch nicht. Aber um ein Beispiel vielleicht zu geben, ich hatte mal im Internet dann so ein bisschen darüber recherchiert, natürlich, bevor ich gesagt habe, ich will das auch hier an den Markt bringen und habe dann mitbekommen, dass da eben dieser Vertrag für Olympia da war. Mhm. Und dann habe ich den Erfinder halt angesprochen und habe gesagt, hier, ist das so? Hast du wirklich einen Vertrag in Olympia gehabt? Ja, ja, genau, wir hatten ja auf der Erfindermesse in Beijing den Preis gewonnen und dann kam dieser große Vertrag. Ich sage, warum hast du das nicht auf deiner Homepage? Warum? Also, hallo, guten Morgen. Und da habe ich nur gedacht, okay, da muss gut, was
da kann was passieren
ja. Da kann was passieren, ja. Und so habe ich halt die Vertriebsrechte für Natural Fresh dann für ganz Europa genommen und gesagt, da muss was passieren. Das Produkt kenne ich seit 5 Jahren, das will ich auf jeden Fall promoten. Ja, weil einfach natürlich und so einfach, dass man eine Dose aufbaut und dann sagt, ich bin jetzt fertig mit Moskitoschutz auch für meine Kinder. Einfacher geht's nicht. Ich kann nicht versprechen, dass es für 100% der Bevölkerung funktioniert. Keine Frage.
Gut, aber
es gibt 13 Preise, es gibt Studien und so weiter. Von daher wird das für den größten Teil der Bevölkerung eben funktionieren. Das zeigt auch, dass ich Kunden habe, die halt aus Belgien anrufen oder aus Tunesien. Die sind in der Schweizer Botschaft dort und sagen, meine Kinder lieben den Geruch zum Beispiel, um das Thema nochmal kurz zu kommen. Oder auch sagen, ich bestelle jetzt mal nach, weil ich habe in Israel Kinder und die leben in England und denen schicke ich das jetzt auch zu. Also es gibt durchaus auch Leute, die dann nicht nur einmal bestellen, sondern auch wieder. Das zeigt mir auch, dass ich nicht der Einzige bin. Und auch meine Nachbarn grüßen mich immer ganz freundlich. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das noch alles im grünen Bereich ist.
Vielleicht werden Sie demnächst dann auch die Hörer des Reiseradios alle mit Liebe überschütten, weil sie keine Mückenstiche mehr haben. Würden Sie sich denn trauen, mal so offen gefragt, sich in einen Glascontainer zu begeben, zusammen mit einem riesigen Schwarm von Stechmücken und nur geschützt durch aufgesprähtes Inkognito-Spray und sitzend auf einem Döschen Netz? Fresh?
Das würde ich tun, glaube ich. Denn das, also da glaube ich wirklich dran, dass das funktioniert. Bei Incognito Spray zum Beispiel auf der englischen Homepage, das ist ein Produkt, das in Europa erfunden und produziert wird, gibt es einen Bericht eines Reisefotografen. Und also der war wild oder ist Wildtierfotograf und der war in bei den Orang-Utans im Dschungel und hat gesagt, beim Umziehen im Dschungel habe ich goldfallgroße Insekten gesehen. Ich habe mich morgens und abends mit dem Shampoo, das es auch mit diesem Wirkstoff gibt, geduscht und tagsüber mit dem Spray eingesprüht und in den Dschungel gelegt und bin ohne Stich zurückgekommen. Herzlichen Dank. Und der hat auch gesagt, und das kann man verstehen bei jemandem, der solche Exkursionen macht, die Ausrüstung, die muss sich das Vertrauen verdienen sozusagen. Und er sagt, wer in Mosquito infested areas, wie sagt man das auf Deutsch, also verseuchte Gebiete geht.
Gebiete, ja.
Genau, der und der nicht mit Inkognito-Produkten dahin fährt, der ist eben selber schuld, so ungefähr. Dann lassen Sie sich doch stechen nach dem Motto. Also das war von jemandem, der wirklich professionell damit arbeitet. Und von daher, um die Frage nochmal zu beantworten, würde ich das tun, sicherlich immer noch mit ein bisschen, ja, so
mal gucken. Unguten
also, Gefühl. Ja, you never know, genau. Ich bin so, ich habe schon mal gesagt, das, was Brad Pitt für die Damenwelt ist, bin ich wahrscheinlich für die weiblichen Moskitos. Okay. Also ich war immer sehr attraktiv, ja, und das hat aber auch meine Tochter ausgestrahlt und deswegen mussten wir, als wir in Miami dann lebten, ein paar Jahre, mussten wir wirklich sagen, es passiert jetzt was, ich muss was gucken, was tun und dann habe ich im Internet eben Natural Fresh gefunden und seitdem war das Thema für uns erledigt.
Natural Fresh, das Autan für Menschen, die kein DEET mögen. Helmut Selker, ich hoffe, dass Sie erfolgreich sind, nicht weil ich Ihnen zu einem guten Geschäft verhelfen möchte, sondern weil ich hoffe, dass viele Reisende jetzt sagen können, das Leiden hat ein Ende, dieses Mückenleiden. Also, vielen Dank nach der Schweiz. Und ich habe eben am Anfang gehört, Sie haben gar keine Mücken, aber das liegt nur daran, dass die schöne Schweiz so hoch liegt und die Mücken da oben gar keine Lust haben, sie zu stechen. Auch eine Möglichkeit, genau, in Urlaub zu fahren.
Wir sind auf 1500 Meter Höhe, genau, da hat sich das erledigt irgendwie. Okay, obwohl wir auch 25 Grad haben.
Gut, dann weiterhin schönen Urlaub und danke für das Gespräch.
Dankeschön, Herr Trensig. Ich wünsche Ihnen auch ein schönes Wochenende.
Ich muss zugeben, vor allem zum Leidwesen meiner Mutter bin ich ein absoluter Ansichtskartenverweigerer. Ich finde es grässlich, bei den vielen Reisen, die ich mache, auch noch immer irgendwelche Postkartenmotive zu suchen, die ich einigermaßen schön finde, mich trotz der wenigen Freizeit hinzuhocken, um einen halbwegs qualitätsvollen Text zu schreiben, dann wieder eine Briefmarke oder einen Postkasten zu suchen, in der Gewissheit, die Karte wird eh erst Wochen später zu Hause eintrudeln, weit nach mir. Wenn Ihnen das jetzt bekannt vorkommt, uns kann vielleicht jetzt geholfen werden. Da es ja für alle Lebenslagen mittlerweile eine App gibt, so auch für dieses Problem. Sie heißt Blipcard und schafft es, aus dem iPhone heraus eigenerstellte, ganz persönliche Ansichtskarten am nächsten Tag im Briefkasten in der Heimat landen zu lassen. Zauberei?
eher die Frage, warum es so lange dauerte, bis diese geniale Idee umgesetzt wurde. Mit dem Entwickler Daniel Giersch unterhalte ich mich in Monaco.
Last Minute – Neues aus der Reisewelt.
Lieber Daniel Giersch, sagen Sie mal ganz ehrlich, haben Sie eine schöne Handschrift?
Nein, ich habe schon in der Schule, glaube ich, eine 5 gehabt in Schreibschrift oder Schönschrift, wie man das nennt, und habe selber festgestellt, dass das Unterschreiben auf einem iPhone relativ schwierig ist. Und wir haben ja so ein Signaturfeld und da unterschreibe ich ja auch mit dem Finger und auch für mich war das ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Okay.
Die jungen Leute, die können das, aber ich bin ja nun schon 40. Für mich ist das anscheinend mit meinen dicken Fruchtfingern ein bisschen schwierig. Aber meine Kinder können das ganz toll.
Okay, Sie sind 40, aber trotzdem sage ich jetzt einfach mal, Sie sind ein Kind des Internetzeitalters. Da bekommen Sie wahrscheinlich ziemlich schnell einen Krampf im Handgelenk, wenn Sie statt Tastatur und Maus auf einmal einen Kugelschreiber in der Hand haben und dann ganz krakelig Kringel malen müssen oder Zeilen vollschreiben.
Ja, und es ist so schlimm bei mir, dass ich meine Unterschrift bereits digitalisiert habe und nur noch digital unterschreibe. Also es ist eine Art wie so ein Scan und das blende ich dann immer in Dokumente ein, die ich unterschreiben muss, weil ich selbst dazu keine Lust mehr habe.
Ach, wir sind so unromantisch heute. Hand aufs Herz. Wie war das bisher für Sie? Wenn Sie reisten und Sie wussten, die Daheimgebliebenen, die würden sich natürlich über eine bunte, altmodische Postkarte freuen aus der Ferne. War das für Sie so ein freudiges Ereignis, fast schon so meditativ die Liste abzuarbeiten oder doch Strafarbeit irgendwo im Schatten, während man so viel Schöneres draußen hätte machen können?
Genau im Gegenteil. Und der letzte Teil, was Sie sagten, das stimmt eher, trifft eher zu. Bei mir war es so, ich habe immer Schuldgefühle gehabt. Ich wusste natürlich, die Leute freuen sich. Ich selber freue mich ja auch über eine Postkarte. Aber ich habe im Urlaub einfach keine Lust, so einem Kiosk-Fan eine vorgefertigte Karte zu kaufen, die mir vielleicht gar nicht so gut gefällt. Und ich habe es einfach nie gemacht. Ich habe es dann unterlassen. Und das ist schade. Und so haben wir gesagt, wir müssen was erfinden, dass jeder schreiben kann und da bringt es auch noch Spaß.
Okay, da kommen wir jetzt auch gleich zu. Ich frage mich natürlich heute in Zeiten von Facebook, WhatsApp und Co., da hat man ja manchmal den Eindruck, es vergeht überhaupt keine Sekunde, wo man nicht mit, naja, sag ich mal, überflüssigen Urlaubsstatusmeldungen und Selfies zwangsbeglückt wird. Ein Overkill an Grüßen und da gründen Sie jetzt eine Firma, die auch darüber hinaus die Ansichtskarte wiederbeleben will. Braucht das die Welt tatsächlich? Noch mehr Banalitäten, die gesendet werden?
Ja, das braucht die Welt, denn gerade diese schnellen Nachrichten, WhatsApp, Facebook etc., die kommen extrem schnell und die gehen auch wieder extrem schnell. Und wir wollten ja die Brücke schließen. Wir wollten die schnelle Produktion, also die Postkarte von überall, die dann aber bleibt und die langfristige emotionale Bindung aufrechterhält, nämlich als wirkliche echte Postkarte nach Hause und dann zum Beispiel an den Kühlschrank heften, weil es ein tolles Foto ist, oder an den Computerbildschirm.
Und genau, ist ja interessant, ne?
Genau,
dass da trotzdem solche Sachen noch funktionieren heute.
Das funktioniert extrem gut. Nicht nur bringt es uns selber Spaß, es bringt auch meinen Kindern Spaß, andere Kinder, die es ausprobieren. Und es bringt natürlich allen Spaß, die so eine Postkarte bekommen. Das heißt, dieses ganze Projekt Flipkart bringt allen Leuten nur Spaß und wir lachen täglich und finden das alles ganz toll.
Wunderbar. Ich bin jetzt natürlich bewusst so provokativ, denn Sie wollen ja einer Nostalgie, sag ich mal, Respekt zollen, aber Sie wenden sich naturgemäß an die absolut digitale Generation, die ja ohne dauernde Bedienung ihres Smartphones irgendwie in eine Sinnkrise gerät.
Genau. Und um diese Leute abzuholen und wieder in diese Nostalgie zu bringen, mussten wir eine Brücke bauen. Denn es gibt ja verschiedene Postkarten-Applications, wo man eben eine normale Postkarte auch aus dem Handy schicken kann. Die sind aber alle Mist. Die bringen nämlich keinen Spaß. Denn keiner dieser Anbieter kommt aus der Application-Welt und gleichzeitig aus der Postwelt. Bei mir ist es so, ich habe Postwissen und ich habe auch gleichzeitig mit meinem Partner eine Application-Company. Das heißt, wir produzieren Games und andere Geschichten. Und ich weiß eben, wie Post funktioniert. Auf dem Markt gibt es Postanbieter, die eine App bauen, um ihre Postkarte zu verkaufen. Und es gibt auch App-Anbieter, die eine Postkarte verschicken, damit sie ihre App loswerden. Wir haben beides und die Brücke schlagen wir mit diesem Gaming-Faktor. Unsere Postkarte ist nicht nur extrem hochqualitativ, es ist ein wirkliches Foto, was ankommt, sondern das Ganze bringt auch Spaß wie ein Game. Und über das Game holen wir diese neue Generation ab. Und das funktioniert hervorragend. Die Leute haben einfach Spaß, mit Stickers rumzuspielen und verschiedene Sonnenrichtungen oder Lichtrichtungen da reinzubauen.
Na gut, vielleicht sollten wir an dieser Stelle den Zuschauern jetzt doch mal die Fakten ein bisschen erklären, was hinter Blipkart steckt. Das ist eine App für Smartphones, so viel ist schon mal klar. Könnte man sagen, es ist ein kleines Grafikprogramm, selbst für ganz technisch Doofe, aus selbstgeknipstem Foto und getipptem Text eine schmucke Postkarte zu machen, die dann tatsächlich ausgedruckt und verschickt wird. Allerdings jetzt nicht vom Versender selbst, das wäre ja ziemlich unpraktisch, sondern von Ihnen jetzt als Dienstleister.
Genau richtig. Man kann also ein Foto machen mit seinem Handy oder auf ein bereits gemachtes Foto zurückgreifen, auf der eigenen Galerie auf dem Smartphone, schreibt einen Text dazu, unterschreibt mit seinem Finger, Sie hatten das eben angesprochen, drückt auf den Knopf, gibt die Adresse des Empfängers ein und das Ganze wird verschickt.
Oh.
Und es kommt beim Empfänger eine echte Postkarte in High-Glossy-Fotoqualität an. Also nicht so, wie man eine normale Postkarte kennt, relativ stumpf, relativ einfach, sondern ein echtes Foto mit ordentlicher Schrift, einer tollen Unterschrift und einem Location Stamp, also einem Stempel, der sagt, von wo die Postkarte abgeschickt wurde.
Mhm. Das heißt, das Telefon, wenn es denn mit dem Internet irgendwo auf der Welt verbunden ist, verschickt eine Grafikdatei an Ihren Server, wo dann 100.000 kleine Elfen alles schön ausdrucken, Millionen Briefmarken lecken und die Ansichtskarten paketeweise an die Crystal von der Post geben zur gefälligen Zustellung am, habe ich gelesen, am nächsten Tag.
Ja, wir garantieren die Einlieferung, E plus 1 nennt man das, also Einlieferung plus einen Tag, aber basierend auf den Konditionen zur Zeit der Deutschen Post AG. Wir können natürlich nicht beeinflussen, ob der Briefträger nun schnell oder langsam zustellt, aber das ist
Na gut, diese schnelle Zustellung hat natürlich einen Charme. Das weiß jeder, der auf den Malediven schon mal schweißtriefend Ansichtskarten geschrieben hat und sich dann gewundert hat, dass es fast 2 Monate dauerte bis zur Zustellung.
Das Problem haben wir ausgeschlossen, weil die Postkarte in Deutschland, in Berlin produziert wird und von Deutschland über die Deutsche Post AG verschickt wird.
Heißt das denn dann, dass diese App auch eigentlich nur für deutsche Nutzer vorgesehen ist? Oder was macht jetzt zum Beispiel ein Nutzer, der, sagen wir mal, in Frankreich lebt? Kriegt er dann auch die Karte aus Deutschland zugeschickt? Dann schaffen sie das wahrscheinlich nicht an einem Tag.
Ja, hier kommt mein Postwissen natürlich ins Spiel. Mhm. Denn ich kenne den Weltpostvertrag und weiß, welche Länder eine extrem gute Kooperation haben. Das heißt, wenn Sie von Europa sprechen, dann haben wir das Hauptbriefumschlagszentrum in Frankfurt und dort wird auch über Nacht der Brief in das Nachbarland umgeschlagen. Insofern ist die Zustellung nach Frankreich so, als würde ich von Hamburg nach München verschicken. Also Hamburg-Paris ist das gleiche wie Hamburg-München von der Zustelllogistik her.
Aber trotzdem ist es doch ein schlechter Tag für Briefmarkensammler, muss ich jetzt sagen. Denn die bunten Wertmarken aus der exotischen Ferne, die sind natürlich fast so viel wert wie das Foto und der Gruß.
Unsere Location Stamps auf der Blipkart werden noch viel mehr wert sein, gerade die allerersten, weil wir wirklich live tracken, wo der User sich befindet. Das heißt, wenn Sie auf den Bahamas sind, können Sie bei uns optional auf den Knopf drücken und sagen, ich möchte einen Bahamas-Stempel haben.
Okay.
Stellen Sie sich das vor, als wenn Sie wandern gehen und kriegen dann auf der Hütte so einen Wanderstempel ins Logbuch eingetragen. Mhm. Und das hat unsere Postkarte. Das heißt, der Empfänger sieht, Mensch, der war gerade auf dem und dem Längengrad, auf dem und dem Breitengrad und darunter steht noch Bahamas oder Malediven oder Sri Lanka.
Uiuiui. Na, weil hier gibt es auch demnächst wahrscheinlich Fehldruck und die sind ganz besonders viel wert.
Ja.
Gut, es gibt natürlich einen kleinen arbeitssparenden Trick, habe ich herausgefunden beim Spielen mit der App. Wenn man die Formulierung ganz geschickt wählt von dem, was man schreibt, wenn man so keine Anrede benutzt, das, was wir ja schon mal viele gemacht haben, dann hat man einen tollen Text und dann kann man den
dutzendfach verschicken mit einem Klick. Man muss also nicht das tun, was man früher immer gemacht hat. Man hat sich einmal einen Text ausgedacht und hat ihn dann mühsam auf 15 Karten geschrieben.
Genau, das können Sie aber heute vergessen, wenn Sie die Blipkart-App auf Ihrem Smartphone haben.
Kommen wir zum Preis. Es kostet derzeit, also die App ist umsonst und es kostet derzeit einen knappen Euro, dass die Karte gedruckt und zugestellt wird. Das ist natürlich verlockend, wenn ich denn irgendwo auf der Welt eine Postkarte und eine Briefmarke kaufe, werde ich auch nicht weniger dafür zahlen. Bleibt das so oder ist das nur ein Lockangebot jetzt für den Anfang?
Ein Lockangebot ist es garantiert nicht, weil das halte ich für unseriös. Es ist aber ein Testangebot. Wir selber mit unseren Kunden testen, welcher Preis am Markt zu etablieren ist. Und da ist es ganz deutlich so, dass wir mit der Postkarte kein Geld verdienen wollen und auch nicht müssen. Denn unser Businessmodell liegt ganz woanders. Ich komme ja aus der Post und ich betreibe mit meinen Partnern auch eine Application Company. Insofern war dieses Produkt und die Mischung aus Post und App ein Zufallsprodukt, was uns einfach Spaß gemacht hat. Und wir wollen damit sehen, wie viele Menschen wir erreichen können und wollen wirklich einen emotionalen, alten, langfristigen Kontakt zwischen den Menschen anschieben. Um auf den Preis zurückzukommen, 99 Cent für innerdeutschen Versand, also von Berlin, überall innerhalb von Deutschland, hängt mit dem Postbriefmarkenpreis zusammen und 1,49 Euro international. Bei diesem Preis können wir kein Geld verdienen, weil wenn Sie sich vorstellen, dass wir die Infrastruktur aufrechterhalten müssen, dann müssen wir die Postkarte drucken, ein Foto dort aufbringen und das Ganze mit einer echten, voll bezahlten Briefmarke bei der Deutschen Post AG bezahlen, dann kommen Sie mit 1,49 nicht weit. Insofern ist es ein Minusgeschäft. Aber das macht nichts, weil wir es einfach mal ausprobieren wollen. Wir testen das.
Na, da sind Sie aber ein altruistischer Mensch, der so eine tolle Sache macht und kein Geld damit verdienen möchte.
Damit wollen wir kein Geld verdienen, aber die Information, wie dieses Geschäft funktioniert, ob es Menschen gefällt, wie sehr es ihnen gefällt. Das ist für uns ganz wichtig, weil das können wir benutzen für weitere tolle Apps. Wir machen zum Beispiel Kinderspiele, Kinder-Apps fürs iPhone und andere Geschichten. Und das ist unheimlich viel wert, wenn wir das probieren können. Wie viel Spaß haben Leute, mit dem Finger in der Blipkarte zu unterschreiben und ihre Unterschrift elektronisch aufzubringen? Okay. Wie viel Spaß haben sie, einen Sticker, also einen Sombrero-Hut der Freundin aufzusetzen, mit der sie am Strand gesessen haben und gerade ein Selfie geschossen haben und das als Postkarte der Oma geschickt haben?
Aber
ziehen Sie dann den künstlichen Bart ins Gesicht oder nicht? Und das können wir sehen und das bringt uns unheimlich Freude. Und das sind für uns auch wertvolle Informationen.
Gut, jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, heute in Zeichen des Datenschutzes, aber Sie machen das nicht, um dann sozusagen alle Adressen zu sammeln, die da bei Ihnen auf dem großen Server liegen von Postkarten, die irgendwo hin verschickt wurden?
Das ist der große Vorteil. Unser Sitz ist in Berlin in Deutschland. Das heißt, wir unterliegen dem deutschen Datenschutzgesetz. Das ist ein riesen Unterschied zu anderen Unternehmen. Wir kennen die Diskussion um Facebook. Alle Menschen benutzen Facebook, obwohl die Datenschutzbestimmungen amerikanisch sind und jedes Foto, was sie da hochladen, automatisch in den Besitz von Facebook geht.
Ja.
Das wissen die meisten Menschen nicht. Sie sind mal Facebook-User, laden ein Foto von sich und ihrer Freundin hoch und dieses Foto gehört dann Facebook.
Zumindest die Nutzungsrechte,
ja. Ja, das ist bei uns nicht der Fall. Insofern, und ich komme aus der Post, aus dem Postbereich, da gibt es auch das Briefgeheimnis. Wir machen das so, wie es wirklich früher war.
Ja, sehr schön. Was vermuten Sie denn? Welche Motive werden in den kommenden Wochen jetzt massenweise durch Ihre Druckanlagen laufen? Schöne Landschaftsmotive, also die klassische Ansichtskarte oder doch eher Selfie-Grinsen in die eigene Smartphone-Cam vor irgendwelchen Kodak-Moments?
Wir stellen Folgendes fest. Wir haben zwei Lager. Einmal ganz schnelle Selfies am Strand von Mallorca oder irgendwo auf einer Berghütte oder von einer Fahrradtour. Also sehr aktiv, sehr sonnenorientiert zurzeit. Wir haben ja Sommer. Und dann haben wir eine bestimmte Gruppe von Fotografen, die mit der Kamera ein tolles Bild schießen, das gegebenenfalls verändern und dann wie so eine Art Kunstwerk das hochladen. Das gibt es auch.
Ein Gutes hat es auf jeden Fall. In der Flut der Social-Media-Mitteilungen wird die analoge Grußpostkarte garantiert zum Eyestopper, wenn sie im Briefkasten landet. Aufmerksamkeit garantiert.
Garantiert. Und Sie können diese Postkarte, die Blipkarte, natürlich auch gleichzeitig bei Facebook und Twitter noch hochladen. Sie können also dem Empfänger sagen, Pop, hier hast du das auf deinem Facebook-Account und dann freust du dich morgen noch viel mehr, wenn die echte Blipkarte bei dir im Postkasten landet zu Hause.
Okay, die Nummer, die ich jetzt gerade gewählt habe, um Sie zu erreichen, ist in Frankreich. Wie viele Postkarten haben Sie denn schon geschickt?
Ich habe einige hunderte geschickt, schätze ich mal.
Okay, Sie dürfen es umsonst machen.
Meine Kinder gleich viel. Und natürlich schicke ich Ihnen auch ein paar Free-Promo-Codes zu, dann können Sie so viele Postkarten verschicken, wie Sie möchten. Und ich freue mich über Feedback, ob es Ihnen Spaß gemacht hat vor allem und ob es dem Empfänger auch Spaß gemacht hat.
Daniel Giersch, der Mann, der die Blipkart-App erfunden, entwickelt hat, unter der Kategorie bei iTunes ein Herz für Oma. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Auch wenn wir nach landläufiger Meinung ja nur Urlaub machen. Wir Fachjournalisten sind, wenn wir den Beruf ernst nehmen, die Trüffelschweine, die die Trends des Reisens erspüren wollen für unsere Leser, Hörer, Zuschauer. Sozusagen als Filter zwischen den vielen Versuchsballons der touristischen Industrie und den wahren Bedürfnissen der Touristen. Manchmal, so bemerkt mein lieber Kollege Rolf Nöckel, führt das zu einer ganz simplen Lösung.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt.
Wird die Hitze auf Mallorca in 20 Jahren unerträglich? Haben immer mehr Deutsche künftig das Geld, Luxusreisen in die Südsee zu zahlen? Oder haben viele andererseits kaum noch die finanziellen Mittel für eine Wochenendtour ins Sauerland? Fragen über Fragen stellen sich Urlaubern und Reiseveranstaltern. Sicher ist nur, Reisen wird sich in Zukunft verändern. Immer mehr Buchungen online, das Altern und das Auseinanderdriften der Gesellschaft. Angst vor Terror und Klimawandel, die wachsende Zahl von Patchwork-Familien. Viele Faktoren sorgen dafür, dass sich Urlauber zunehmend unberechenbarer verhalten. Auch welche Ziele die Touristen der Zukunft ansteuern, wird von Trendforschern unterschiedlich eingeschätzt. Eine Schweizer Studie zum Beispiel erwartet, dass am Mittelmeer, am Persischen Golf, in China und in Brasilien Hyper-Holiday-Hubs entstehen, die als Erholungszentren mit riesigen Anti-Aging-Kliniken und einem integrierten Flughafen alles komfortabel unter einem Dach bieten. Aber alle Vorhersagen sind nur Skizzen möglicher Entwicklungen. Blicke in die Glaskugel. Hier noch meine kleine Reisevariante. Wir haben bereits alle geografischen Horizonte entdeckt. Die nächste große Reise führt zu uns selbst. Spannung garantiert. Wetten das?
Nun sind wir am Ziel angekommen, eine prallvolle 172. Ausgabe von Was mit Reisen, dem Profi-Podcast für die Touristiker. Schön, dass Sie sich wieder akustisch verführen ließen, hoffentlich auch mit Erkenntnisgewinn. Nun werden wir uns einige Wochen mal nicht hören. Ich gönne mir einfach auch mal das, worüber wir hier dauernd berichten, Urlaub. Bis bald also in alter Frische, haben Sie eine gute und vor allem sichere Reise.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drenseck. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!